Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Die gekommen sind. Und wir grüßen Sie mit dem Wort aus Psalm 94, Vers 14. Dort heißt es: Wenn ich sprach, mein Fuß ist gestrauchelt, so hielt mich Herr deine Gnade. Und heute geht's in Schwester Brigittes Bibelarbeit nochmal um den Jona. Und da passt das doch. Er ist auch gefallen, gestrauchelt, geflohen. Und Gott hat ihn gehalten und wieder zurechtgeholfen. In dem Psalm 40, in das wir gleich zusammen miteinander beten wollen, geht es auch um einen, der gestrauchelt ist, der gefallen ist oder zu Fall gebracht wurde. Und Gott hat ihm geholfen, Gott hat ihn festgehalten, aus Schmutz und Schlamm wieder herausgeholt, sodass er ihm einen Neubeginn geschenkt hat. Dass er nicht nur neu anfangen durfte, sondern auch neu Gott loben durfte und sein Mund wieder aufgetan war, dass er Gott bezeugen konnte. Auch all das passt auch zu Jona. Wir beten miteinander Worte aus diesem Psalm. Ich harrte des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinem Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wiewohl sie nicht zu zählen sind. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Und deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Amen. Wir beten noch weiter. Ja, Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass du uns festhältst. Und da, wo wir vielleicht fallen oder straucheln, da dürfen wir zu dir rufen und du bringst uns wieder zurecht. Wir danken dir dafür und wir danken dir auch jetzt für dein Wort, das wir hören dürfen. Und wir bitten dich, Herr, öffne du unser Herz für dein Wort. Rede du und danke, dass du hier mitten unter uns bist. Amen.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie da sind. Haben Sie in Ihrem Leben auch schon mal einen Neuanfang erleben dürfen? Vielleicht nach einer überstandenen schweren Erkrankung? Oder auch nach einem Unfall, wo Gott Ihnen das Leben noch einmal geschenkt hat? Oder vielleicht auch bei einem Arbeitsplatzwechsel? Oder auch nach der Aussöhnung mit einem Menschen? Nicht selten geschieht es dann, dass man in solch schweren Zeiten dem Herrn manches verspricht, so wie auch der Mensch, um den es heute gleich gehen wird. Gott ist ein Gott, der Neuanfänge schenkt. Und diese mutmachende Botschaft zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Da könnten wir jetzt den Jona nennen, aber auch den Petrus und den Paulus und noch viele andere. Wir lernten hier vor einigen Wochen einen äußerst eigenwilligen Propheten kennen, mit Namen Jona, dem Gott auch einen Neuanfang geschenkt hat, und zwar einen Neuanfang ganz besonderer Art. Nach einer außergewöhnlichen Rettungsaktion Gottes landete Noah im Bauch eines großen Fisches und hat Gott dort versprochen: Ich will mit lauter Stimme danken und dir opfern. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Vielleicht war der eine oder andere von Ihnen in dieser Bibelstunde dabei und dachte damals, wie es wohl mit diesem eigensinnigen Mann weitergegangen ist, der im Bauch des Fisches doch anscheinend innerlich zurechtgekommen ist wieder. Ob diese Umkehr wirklich tiefgreifend war? Es hat ja damals recht hoffnungsvoll aufgehört. Gott hat dem Jona noch einmal die Tür zum Leben geöffnet und einen Neuanfang geschenkt. Der Fisch hatte ihn dann ans rettende Ufer gespuckt. Vielleicht noch einmal ganz kurz für alle, denen es nimmer so vertraut ist, was vorausging. Eines Tages hat Gott zu Noah gesagt: Mach dich auf und geh nach Ninive. Mit einem solchen Auftrag hat Jona nicht gerechnet, dass er ausgerechnet zu den ärgsten Feinden Israels gehen sollte und sie auch noch warnen sollte. Jona konnte nicht verstehen, dass Gott sich gerade um diese heidnische Stadt und ihre Bewohner sorgte. Und weil er nicht will, dass die Leute von Ninive Gottes Gnade erfahren, macht er sich kurzerhand in die entgegengesetzte Richtung auf. Er will mit dem Schiff nach Tarsis. Und Tarsis war damals der äußerste Punkt der bekannten Welt. Also sein Motiv war nichts wie weg von Gott, nichts wie weg aus Gottes Augen. Aber Gott lässt seinen ungehorsamen Knecht nicht so einfach davonkommen. Er schickt einen großen Sturm, der das Schiff und die Besatzung in Seenot bringt. Und während alle Schiffsleute zu ihrem Gott beten, schläft Jona im untersten Teil des Schiffes, betet nicht und tut so, als wenn ihn das überhaupt alles nichts anginge. Und bis zuletzt, als er schon durchs Los, als der Schuldige für das Unwetter ermittelt ist, betet Jona nicht und bittet Gott auch nicht um Vergebung für sein eigenwilliges Handeln, sondern er lässt sich von der Schiffsbesatzung einfach über Bord werfen. Und dann kommt der besondere Satz: Aber der Herr ließ einen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte ist Jona im Bauch des Fisches, und dort fängt er wieder an zu beten und kommt schließlich zu dem Bekenntnis: Du, Herr, warfst mich in die Tiefe, aber du hast auch mein Leben wieder aus dem Verderben geführt. Nachdem der Fisch ihn ans rettende Ufer gespuckt hat, fordert Gott ihn ein zweites Mal auf: Mach dich auf, Jona, und geh nach Ninive, in die große Stadt, und predige ihnen die Predigt, die ich dir sagen werde. Jona erhält eine zweite Chance. Gott handelt an ihm wie ein geduldiger Vater, der nach einem missglückten Versuch seines Kindes es erneut an der Hand nimmt und mit ihm weitergeht. Diesmal macht sich Jona auf, wie der Herr ihm geboten hatte. Ob sein Herz allerdings begeisterter war, wie beim ersten Mal, oder ob er diesen Auftrag als aus reiner Pflichterfüllung tat, ohne wirkliche Herzensbeteiligung, das bleibt zunächst offen. Auf jeden Fall ist er gehorsam. Und wie eine Bombe schlägt die Botschaft Jonas ein. Diese Botschaft, die zugleich eine Gerichtsankündigung ist, aber auch eine Gnadenfrist enthält. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und jetzt kommt das Besondere. Diese Leute in Ninive glauben seiner Botschaft und sie glauben dem, der hinter seiner Botschaft steht. Und sie rufen ein Fasten aus, legen Säcke an, vom Größten bis zum Kleinsten. Auch untereinander sagen sie die Botschaft weiter. Und es entsteht eine einmalige Bußbewegung. Auf den belebten Straßen von Ninive gibt es nur noch ein Thema. Habt ihr schon gehört? Unsere Stadt soll in 40 Tagen untergehen. Die Folge war, sie legten alles aus der Hand, was ihnen bisher wichtig war. Weder Essen noch Kleidung, weder Arbeit noch Versorgung des Viehs war jetzt noch wichtig. Alles verliert seine Bedeutung, wenn das Ende naht. Auch der assyrische König nimmt die Botschaft ernst und tut Buße. Er setzt auf die letzte Chance, die sie hatten. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Wie an einen Strohhalm klammert er sich an diese Botschaft. Er erkennt, dass sie alle auf ihrem Weg umkommen würden und dass nichts anderes ihnen jetzt mehr helfen würde als allein Gottes Gnade. Und dann lesen wir in Jona 3, Vers 10. Als Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Weg, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Gott reute das Übel, das er ihnen angekündigt hatte. Nicht, weil er sich in seinem Urteil über die Bosheit dieser Stadt geirrt hätte, sondern weil Gott, um es mal ganz menschlich zu sagen, hin und her gerissen ist zwischen seinem gerechten und heiligen Zorn und seiner unendlichen Liebe. Und seine Liebe sucht immer nach Wegen, um nicht strafen zu müssen. Als Gott ihr Tun sah. Er sah es nicht nur damals. Er sieht auch heute, wo Menschen über ihre Sünde erschrecken und umkehren von ihren falschen Wegen. Aber jetzt gibt es einen ganz großen Unterschied heute. Im Gegensatz zu dem König von Ninive, der nicht wusste, ob er sich Gott gereuen lassen würde des Übels, brauchen wir heute keinen Zweifel mehr zu haben an der Gnade Gottes. Wir müssen nicht denken, vielleicht wird Gott mir meine Schuld vergeben, vielleicht tut er es aber auch nicht. Wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenige Worte hatten ausgereicht, um eine ganze Stadt zur Gottesfurcht zu führen und zur Buße und Umkehr zu bewegen. Und ich habe an der Stelle denken müssen, wie sehr würden wir uns ein solches Verhalten auch in unseren Tagen wünschen. Und wie groß wäre die Freude im Himmel über jeden Einzelnen, der Buße tut. Wie ging es dem Jona damit? Er hätte sich ja riesig drüber freuen können, dass seine Predigt so bei den Leuten in die Niffe einschlug. Aber stattdessen ist er sauer. Es missfällt ihm gar sehr und er betet zum Herrn. Ich lese aus Kapitel 4 die Verse 2 und 3 dazu. Ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und lässest dich des Übels gereuen. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da haut es einen um, gell? Ich habe es an ihrer Reaktion gemerkt. Ja, was war Jonas Problem? Was würden Sie sagen? Keine Gnade für die anderen, gell, hast du gesagt? Ja. Unbarmherzig, ja, so kommt er einem vor. Er gönnte tatsächlich den Menschen in Ninive Gottes Gnade nicht. Dir selbst kurz vorher auf so eindrückliche Weise erlebt hat und gern für sich angenommen hat. Und er kann sich auch nicht eins damit machen, dass Gottes Herz so groß ist, dass ihm auch Heiden am Herzen liegen und dass auch Heiden in Gottes Herz Platz finden sollen und dürfen. Empört macht er seinem Ärger Luft. Auf der anderen Seite müssen wir erkennen, Jona hat viel Wahres über Gott begriffen. Er hat an der wunderbaren Errettung, die er erlebt hat, auch an der nochmaligen Beauftragung erleben dürfen und erkannt, dass Gott barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte ist. Aber das konnte doch nicht für dieses gottlose Ninive gelten und für die Einwohner dort. In diesem Vers 2, da fällt auf, wie sehr sich Jona um sein eigenes Ich gedreht hat. Viermal kommt in diesem Vers 2 vor, ich. Jonas Verhalten erinnert uns ein Stück weit an den älteren Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn aus Lukas 15. Dieser ältere Sohn konnte sich auch nicht freuen, als der jüngere Bruder wieder nach Hause kam. Und er hat sich auch darüber geärgert, dass der Vater diesem verlorenen Bruder entgegenläuft, voller Freude, ihn in den Arm nimmt und küsst, ihm ein Fest machen will und sogar noch das gemästete Kalb schlachtet und ihn wieder als Sohn annimmt. Das war zu viel für ihn. Und seine Worte ähneln im Grunde ein Stück weit der Haltung Jonas. All die Jahre, Vater, habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Dieser Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, er geht hinaus in seiner Güte und Geduld zu diesem älteren Sohn und redet mit ihm. Aber zurück zu Jona. Vielleicht hat Jona auch Sorge gehabt im Blick auf seine Glaubwürdigkeit als Prophet. Schließlich sollte er Ninive ja Gericht ankündigen und nun passiert nichts. Wenn er andererseits später nach Hause gekommen wäre, nach Israel, und ihnen von der Vernichtung der assyrischen Feinde hätte berichten können. Ich könnte mir denken, dann wäre er vielleicht für seinen Mut und für seinen Einsatz geehrt worden. Aber so? Auf jeden Fall sähe man an seinen Worten, wie viel Raum das Ich in seinem Leben noch hatte. Und jetzt können wir ja ganz schnell auf diesen Mann runterschauen und denken, wie kann man sich so verhalten? Ich denke, man braucht nicht auf Jona herabschauen. Man braucht auch nicht denken, wir wären anders oder besser. Jonas Leben hält uns einen Spiegel vor und es hinterfragt uns auch. Darf Gott auch anderen gütig sein? Kann ich mich da mitfreuen und ihnen gönnen? Kann ich mich auch mitfreuen, wenn anderen die Schuld vergeben wird? Und wie ist mit meiner eigenen Vergebungsbereitschaft? Ich habe auch denken müssen, wie sehr können sich Gebete, die wir in Todesangst oder auch aus großer Not heraussprechen, von denen unterscheiden, wo unser gekränktes Ich im Vordergrund ist. Wie ein trotziges, dreijähriges Kind, das seinen Willen nicht bekommt, bittet Jona Gott erneut darum, dass er sterben möchte, aus Protest gegen Gottes Erbarmen. Wie schon auf dem Schiff, wo er sich von der Schiffsbesatzung über Bord werfen ließ, um sich seinem Ungehorsam vor Gott nicht stellen zu müssen. Aber das Wunderbare, Gott lässt sein Verhalten nicht so einfach durchgehen. Er stellt Jona zur Rede. Sag Jona, ist es recht, dass du mir so zürnst? Dahinter steht ja auch die Frage, ist meine Barmherzigkeit Ninive gegenüber Grund genug, sich den Tod zu wünschen? Ist meine Barmherzigkeit Ninive gegenüber Grund, sich den Tod zu wünschen? Wie viel Mühe macht sich Gott um diesen Mann und nicht weniger um uns? Wie viel Geduld und Langmut und wie tröstlich, dass er keinen von uns laufen lässt. In Jesaja 43, Vers 24 sagt er, du hast mir Arbeit gemacht. Oder in anderer Übersetzung heißt, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mich ermüdet mit deinen Missetaten. Ich aber tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Ich lese es gerade noch einmal. Du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mich ermüdet mit deinen Missetaten. Ich aber tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Ich habe mir dazu geschrieben. Und trotzdem, auch wenn du mir so viel Mühe machst, tilge ich immer wieder deine Übertretungen. Ist nicht so, dass auch wir Gottes Gnade und Vergebung gern für uns annehmen? Aber beim anderen, da können wir es oft nicht verstehen, wie ihm Gott ein solches Verhalten nachsehen und auch noch vergeben kann. Dass er ihn nicht abstraft, oder zumindest einmal einen Denkzettel für sein Verhalten verpasst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber vielleicht haben Sie jetzt auch Menschen oder eine Situation vor Augen, wo es Ihnen wie Jona geht. Wieder macht sich Jona auf, diesmal nicht nach Tarsis, sondern hinaus aus der Stadt, um sich am Stadtrand von Ninive im Schatten einer Laubhütte niederzulassen. Was meinen Sie? Wollte sich Jona dort in Ruhe überlegen, was er für eine Antwort Gott geben sollte auf die Frage, die ja immer noch im Raum stand und nicht beantwortet war von ihm? Ist es recht, dass du so zürnst? Oder hat er sich einfach dort in Ruhe weiter ärgern wollen? Eher das. Ja, also bevor man eine Antwort drauf kriegt, singen wir noch einmal vor. Und zwar die Nummer 227. Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein. Ich lese aus Jona 4 die Verse 5 bis 11 und da lüftet sich das Geheimnis. Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich daselbst eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da beorderte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude. Die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihm von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da beorderte Gott ein Würmlein. Als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, das stach den Rizinus, dass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, beorderte Gott einen trockenen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es wäre besser, ich stürbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott, der Herr, zu Jona, ist es recht, dass du so zürnst um des Rizinus willen? Er sprach, ja, ich zürne mit Recht bis zum Tod. Da sprach der Herr, dich jammert des Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht verdorben ist. Und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in welcher mehr denn 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Ja, Jona wollte sehen, was mit Ninive passieren würde. Aber Gott war nicht einverstanden damit. Er bestellt wieder eines seiner Werkzeuge, mit denen er Jona zurechtbringen will. Dieses Mal ist nicht der Sturm, auch nicht ein Fisch. Diesmal ist es eine Rizinusstaude, ein schnell wachsendes Wolfsmilchsgewächs, das in Afrika bis zu 13 Meter hoch werden kann. Und ich habe gelesen, dass ein Rizinus Blätter bekommen kann von einem Meter Durchmesser. Also ganz gewaltig, das ist fast wie ein Sonnenschirm draußen. Und dieser Rizinus spendete nun Jona zusätzlichen Schatten. Inzwischen kennen wir unseren Jona schon ein wenig und können uns denken, wie gern er diese Wohltat Gottes für sich annahm. Sie nahm ihm seine üble Laune und erfreute ihn sehr. Aber auch Gott kannte seinen Pappenheimer. Er setzt das nächste Werkzeug ein und lässt einen Wurm kommen, der den Rizinus zum Verdorren bringt und zusätzlich noch einen heißen, trockenen Ostwind, der Jona zusetzt, sodass er ganz matt wurde. Worauf unser trotziger Jona sich zum dritten Mal wünscht, sterben zu dürfen. Und noch einmal fragt ihn Gott, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Jona wünscht sich den Tod, weil er nicht seinen Willen bekommt und weil Gott nicht so handelt, wie er es will. Und deshalb verfällt er in Selbstmitleid und findet sein Leben unerträglich. Und deshalb bejammert er sein Schicksal. Ähnliche Worte äußerte auch einmal der Prophet Elia. Es war eine etwas andere Situation, und doch erinnert es uns dran. Er hat einmal gesagt, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Und vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen auch schon mal so ähnliche Gedanken gehabt, als ihm sein Leben zu schwer erschien, als er vielleicht entmutigt oder enttäuscht war. Und wie unbedacht sagt man manchmal in solchen Situationen, wenn nur Jesus jetzt wiederkommen würde, dann wäre alles aus, gell? Alle Not vorbei. Aber ich habe auch denken müssen, sind wir in einem solch entmutigten Zustand wirklich in rechter Weise bereit für sein Kommen? Gott hat Elias Gebet nicht erhört. Vielmehr richtete ihn Gott durch einen stärkenden Schlaf und durch Brot und Wasser wieder auf. Und Jona? War dieser Mann nicht ein hoffnungsloser Fall? Sollte Gott diesem egoistischen, engstirnigen Propheten nicht doch endlich seinen Wunsch erfüllen und ihn sterben lassen? Oder zumindest laufen lassen? Oder auch aus dem Dienst entlassen? Aber Gott erhört auch Jonas Gebet nicht. Und ich musste an der Stelle denken, zum Glück erhört er auch nicht alle unsere Gebete. Ich weiß es von mir, da sind manchmal auch schräge Gebete dabei. Und der Herr kann es einsortieren. Und was für ein Geschenk ist Jonas Handeln an Jona, von dem wir dann in Vers 10 und 11 hören. Gott offenbart ihm sein eigenes Herz. Gott offenbart Jona sein eigenes Herz. Dich jammert des Rizinus, um dessen Wachstum, zu dessen Wachstum du nichts beigetragen hast. Und mich sollten nicht 120.000 Menschen und ihr Verlorengehen bekümmern. Jona, Merkst du nicht die Unverhältnismäßigkeit deines Jammerns und Klagens? Darauf hören wir nichts mehr vom Jona. Unser Text sagt uns nichts davon, dass er noch einmal widersprochen hätte. Er sagt aber auch nichts von einer Sinnesänderung Jonas. Seine Geschichte endet offen. Und vielleicht denken wir an der Stelle wieder: Schade, ich hätte schon gern gewusst, wie es mit diesem Mann weitergegangen ist. Auf jeden Fall, denke ich, dürfen wir annehmen, dass Jona wieder zu seinem Volk zurückgekehrt sein muss und ihnen seine Geschichte erzählt hat oder vielleicht sogar selber aufgeschrieben hat, sonst hätten wir sie heute nicht in unserer Bibel. Inzwischen ist Jonas Leben ja schon lange abgeschlossen. Nun interessiert den Herrn, wie wir mit dem Gehörten umgehen. Gott hat Jona ja nicht einen Blick nur in sein eigenes trotziges Herz tun lassen. Er durfte auch einen Blick in Gottes Herz tun und erkennen, was Gott am Herzen lag. Was liegt denn Gott am Herzen bis zum heutigen Tag? Was liegt Gott am Herzen? Richtig, ja, genau, die Rettung von Menschen. Und genau das Wort habe ich mir auch notiert aus 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Kein Mensch ist so sündig, kein Volk ist so verloren, dass Gott ihm nicht Rettung schenken könnte und wollte. Und deshalb brauchen wir auch für keinen Menschen, für den wir vielleicht schon lange im Gebet ringen, die Hoffnung aufgeben. Und ein zweites: Gott hat Jona auch einen Blick tun lassen in die Freude, die es für ihn bedeutet, wenn Menschen umkehren und wieder heimfinden zu ihm. Vielleicht kennen Sie auch die eindrücklichen Worte Gottes, die wir in Hesekiel 18, Vers 23 lesen, wo es heißt: Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? In einem alten Lied heißt's: Gott will retten, sag's den Armen, halt die Todgeweihten auf. Gott hat immer noch Erbarmen und so viele warten drauf. Geh, bezeuge, dass für Sünder noch ein Weg sei in das Licht. Gott braucht mutige Verkünder, Gott braucht dich, versag dich nicht. Ich frage mich bei solchen Liedern immer wieder: Singe ich die Texte noch, singe ich die Texte nur, oder bringen sie mich auch in Bewegung, weil ich Gottes Herzschlag für seine geliebte Welt darin vernommen habe? Ich wünsche Ihnen und ich wünsche mir, dass wir in Bewegung kommen. Ich bete noch zum Schluss. Herr, wir danken dir für dieses Lebenszeugnis dieses Mannes, dass wir daran viel lernen können, viel erfahren können über dich und deine Geduld, deine unendliche Liebe, deine Rettungsabsichten für diese Welt und dass da keiner davon ausgeschlossen ist. Ach Herr, das ist so groß. Es ist aber auch so groß, Herr, dass du keinen von uns aufgibst und laufen lässt, dass du immer wieder in großer Geduld mit uns anfängst und weitermachst. Danke für jeden Neuanfang, den wir schon mit dir machen durften. Danke für jeden Neuanfang, zu dem wir uns vielleicht heute entschlossen haben. Danke, Herr, dass wir dir sagen dürfen: Und danke, Herr, dass du mit uns gehst. Herr, du bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Und hinter jedem dieser Worte steht dein ganzes Wesen, deine ganze Liebe zu uns. Wir beten dich an, wir preisen deinen Namen und wir danken dir, Herr, dass du mit uns bist und dass du mit uns auch in diese neue Woche hineingehst. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied, das Sie vorne an der Wand gleich sehen werden. Das war ein Lied aus unserem gelben Liederbuch, das vielleicht noch manche kennen und das zu dem Jona-Text, also zum Buch Jona, auch in unserem Mutterhaus entstanden ist. Ja, noch einige Abkündigungen zum Schluss. Wer im August Geburtstag hatte, darf sich nachher im Ausgang einen kleinen Gruß mitnehmen. Am nächsten Sonntag wird, so Gott will, Schwester Erika Schnitzer die Bibelstunde halten. Herzlich sind Sie auch dazu wieder eingeladen. An diesem Sonntag wird es ausnahmsweise kein gemeinsames Kaffeetrinken geben. Ich hoffe, Sie verkraften es. Wir machen einmal Sommerferienpause, auch vom Bibelstundenkaffee. Aber dann geht es wieder in gewohnter Weise weiter. Herzlich einladen möchte ich Sie heute auch schon zur Bibelstunde, dann am 8. September mit Gerhard Schnitter und einem Singteam zu dem schönen Thema Lieder inspiriert von Psalmen. Lieder inspiriert von Psalmen. Ein Chor von Time to Sing wird die Bibelstunde mitgestalten. Und jetzt bleibt mir nur noch Ihnen eine gesegnete neue Woche zu wünschen und uns miteinander unter Gottes Segen zu stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen guten Heimweg und eine gesegnete neue Woche.
Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.